glaube, dass es vielen anderen Frauen gleich geht, dass man so dann einfach so mitlacht aus, ich denke, ja, hoffentlich hört das gleich auf. Und man will ja dann auch nicht so ein Fass aufmachen und dann nicht noch mehr darüber reden, weißt du?
Ja, und das Ding ist ja auch, irgendwann übernimmst du das auch so für deine Persönlichkeit, weil ich verstehe das, dass man das den Leuten vorwegnehmen will, damit man halt eben auch nicht mehr so sich so als Opfer fühlt von den Sachen, die andere Menschen sagen über einen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers mit der wunderbaren Leila Lowfire und der noch wunderbarereren Toya Niemel. Ich bin heute richtig, richtig gut drauf. Ich kann euch nicht sagen, warum. Hier scheint die Sonne so richtig geil runter und ich habe mir schon so ein ganz fluffiges Outfit angezogen. Ich habe heute einen Tankster an, einen Butt-Tankster, dass man, ich habe so normalerweise nichts an, wo man mein Popo sieht, aber heute kann ich euch sagen, die Sonne scheint, mein Popo darf raus. Ich fühle mich heute richtig gut.
Sehr schön. Ja, ich sitze ja auch gerade zufällig in meinem Muniac-Bikini.
Oh, wirklich? In dem neuen Modell?
Oh, wow.
Wie viel kostet das denn? Gibt es einen Rabattcode?
Oh Gott, ey. Ganz ehrlich, Toya, bevor wir hier weitermachen. Also, mir liegt was auf der Zunge auf jeden Fall. Also, wir haben wahnsinnig viel Kritik bekommen nach der letzten Folge. Und ich muss sagen, ein bisschen was davon habe ich einkalkuliert. Ich kann nicht für alle Leute Entscheidungen treffen. Egal, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen und das ist auf jeden Fall nicht das, was ihr erwartet.
Ich höre zu, ich bin gespannt.
Es ist auf jeden Fall so, dass man manchmal ein bisschen darauf hoffen muss, dass man auch ohne viele Worte verstanden wird. Mhm. Und mir war es wahnsinnig wichtig, mich in der letzten Folge und auch direkt auf Instagram vor 2 Wochen inzwischen, mit Betroffenen zu solidarisieren. Es ist mir immer wichtig, mich mit Betroffenen sexualisierter Gewalt zu solidarisieren, denen zuzuhören, den Glauben zu schenken und so weiter. Ich bewundere jeden Mut von Menschen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und über sowas sprechen, was ihnen widerfahren ist oder auch sich mit anderen Leuten solidarisieren. Das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge nicht ausgelassen. Das habe ich auch auf Instagram vor 2 Wochen direkt gemacht, um keine Missverständnisse überhaupt erst entstehen zu lassen. Wenn es in der letzten Folge klang, als ob ich meine Pflicht erfülle, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Ich sehe das auch ein bisschen so als Pflicht. Und die Kritik, die darauf bezogen ist, nehme ich gerne an. So, das erstmal dazu. Eine Erklärung, warum ich was wie mache oder so, bin ich absolut niemandem schuldig. Und ich glaube, wenn jemand den Podcast schon längere Zeit aufmerksam verfolgt, dann braucht die Person auch keine Erklärung, weil es dann doch auch verständlich sein könnte. Wenn man das nicht versteht, dann ist es auch okay. Ich kann das auch von unseren Hörern nicht irgendwie erwarten, dass sie alles immer verstehen oder sonst irgendwas. Aber ich kann auf jeden Fall von unseren Hörern erwarten, dass sie Sachen oder Entscheidungen akzeptieren. Was ich irgendwie krass fand, war einfach, wie hardcore Leute gegen mich vor allem, aber auch gegen uns, was mir mega leid tut für dich, Toya, geschossen haben unserem Instagram-Account, wie da Behauptungen aufgestellt wurden, Lügen verbreitet wurden, meine Position angezweifelt wurde, wie Leute versucht haben, mich unter Druck zu setzen, mich zu irgendwas zu äußern. Und das hat mich auf jeden Fall krass fertig gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil das vor allem von unseren Hörerinnen kommt und vor allem von Leuten, die sich selbst auch als Feministinnen sehen, die was bewegen wollen, die Strukturen von mir aus verändern wollen und so weiter, die sich mit so Themen wie Patriarchat, Misogynie, sexualisierter Gewalt und so weiter schon ganz lange auseinandersetzen. Und dass das dann Menschen sind, die ihre Energie einfach da reinstecken, eine Frau im Internet jetzt fertig zu machen, die absolut sich immer positioniert, war für mich unverständlich. Unverständlich und vor allem auch krass frustrierend. Und es hat mich auch,
ich habe es ja mitbekommen,
es hätte mich nicht tiefer treffen können, weil das eben so, ich will gar nicht sagen, aus den eigenen Reihen kommt, weil ich sehe mich nicht in der Position, in der sich diese Menschen offensichtlich gesehen haben. Aber es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Das ist alles, was ich irgendwie zu dem Thema sagen möchte.
Mhm.
Und ansonsten möchte ich die nächsten Wochen hier erstmal über Pipi Kaka reden, weil alles für alles andere habe ich ja absolut keine Kapazität
gerade. Keine Energie mehr.
Und
ja.
Die wurde mir vor allem ein Stück weit auch von diesen Leuten genommen. Und das finde ich kacke, muss ich sagen.
Also ich möchte mal betonen, wir reden ja oft über kontroverse Themen so, und ich finde, dass man sich generell immer auch gegen Kritik öffnen, also für Kritik öffnen muss. Das ist ja auch total wichtig. Allerdings, was mich sehr irritiert hat, und Glenda und ich hatten ja letzte Woche auch sehr viel Privatkontakt, ist, dass so viel Interpretation aufgrund so Falschbehauptungen und Gerüchten gestreut worden ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also mich hat das wirklich irritiert. Ich war selber auch, glaube ich, noch nie Teil von sowas. Ich fand es jetzt keinen Shitstorm oder so, aber mich erschreckt das einfach, dass in einer Story, in der eigentlich Betroffene beleuchtet werden sollten, Betroffene, die laute Stimme bekommen sollten und die Aufmerksamkeit bekommen sollten, dass dann auf andere Frauen geschossen wird. Also in dem Fall jetzt auch uns. Wir waren, glaube ich, auch nicht die Einzigen.
Ja, ich habe da gestern auch was gesehen in einer anderen Instagram-Story.
Weil wir irgendwas nicht richtig genug gemacht haben. Ey, sorry, ey. Ich möchte noch mal was zu diesem, es kam ein paar Kommentare. Ich hätte die Sachlage letzter Woche vorgelesen.
Ich sag euch jetzt mal was. Sagen,
nein, jetzt muss ich, Scheiß, ich habe mich da so heftig aufgeregt und ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht einen Rant vor mir lasse. Ja, wenn es um so sensible Daten geht und um eine chronologische Abfolge und das auch alles juristisch überwacht wird und geguckt wird, ja, dann schreibe ich mir vorher was auf, weil ich nämlich keinen Bock habe, irgendwie Betroffenen irgendwie noch mehr weh zu tun oder irgendwie durch eigene Fehlinterpretationen oder Falschaussagen irgendwie noch was anzufeuern. Habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen will ich da auf sicherer Seite sein und nur richtige Dinge sagen. Und ja, dann lese ich sowas ab und das habe ich schon immer so gemacht. Und wer diesen Podcast hört und weiß, gerade wenn es um Themen geht wie sexualisierte Gewalt, dann ist es unglaublich wichtig, sensibel mit Daten und Informationen umzugehen. Und ja, ich werde auch in Zukunft Sachen runterschreiben. Und ich habe so getan, als hätte ich wie so eine Nachrichtensprecherin was vorgelesen. Ja, ich schreibe mir dann was zusammen und versuche das so wiederzugeben. Das mache ich auch immer wieder. So, ich bin ja, fertig absolut. Mit meinem Brand. Es war jetzt auch nicht so, ich will jetzt auch nicht unsere Community beschimpfen. Es waren halt ein paar, die einfach, und das muss ich echt sagen, man behauptet nicht einfach irgendwas, was man irgendwo mal gelesen hat und schreibt das in so einer Sache ins Internet. Es geht hier um der Betroffene und die Hilfe für Betroffene von sexualisierter Gewalt und nicht um, ob irgendjemand irgendwo was wie wo gemacht und gesehen wurde. Ey, das könnte ich so aufregen. Was glaubt ihr denn, wenn sowas in Kommentaren steht, auf einem öffentlichen Post, was die Klatschpresse macht? Die übernehmen das und verbreiten das weiter. Und dann hat man wieder den Salat. Und so, was hat das überhaupt zur Sache zu tun?
So spielt ihr am Ende auch einfach potenziellen Tätern in die Karten, wenn ihr einfach die Aufmerksamkeit von diesem sehr wichtigen und sensiblen Thema, was jetzt gerade auch immer wieder aufkommt, wegnehmt und das halt einfach auf random Leute projiziert. Also keine Ahnung. Ich denk mir halt dann ganz oft so, diese ganze Energie, die man da reinsteckt, jetzt irgendwie den 100. Kommentar, nachdem ich irgendwie die ersten 99 gelöscht habe, weil es einfach absolute Behauptungen waren.
Auf eigener Interpretation, da wurden ja, das muss man sich mal überlegen, dass man da Sachen reininterpretiert, die man selber nicht weiß und es trotzdem veröffentlicht. Ey, Klatschpresse liest immer mit und es ist einfach ein Shithole. Wenn man damit anfängt, dann wird das übernommen und so. Können nicht die Männer dieses System, die dafür verantwortlich sind, können die nicht in die Mangel genommen werden und da verantwortlich gemacht werden? Gibt doch genug Adressaten, denen man da anscheißen kann.
So. Ja, und ich finde, es gibt auch genug Menschen, die von denen man weiß, dass sie enge Freunde sind von Leuten, die Scheiße bauen. Und damit meine ich Männer. Und ich habe aus Interesse letzte Woche mal geguckt, was auf deren Instagram-Profilen so los ist und war so, muss echt richtig schön sein, ein Mann zu sein. Das dachte ich mir einfach letzte Woche so.
Krass, okay.
Ja. Aber ja, keine Ahnung, das war irgendwie krass. Es waren tatsächlich sehr wenige Menschen im Vergleich zu den Menschen, die, sage ich mal, das wahrscheinlich verstanden haben. Aber die waren halt sehr laut und ich finde es richtig schlimm. Ich musste Leute am Ende einschränken, weil immer wieder die gleichen Kommentare gepostet wurden, immer wieder mit den gleichen Behauptungen, die einfach auch falsch waren. Und wo ich auch mich nicht in der Pflicht sehe, dann darauf zu kommentieren, dass es falsch ist, weil das ist auch wieder eine Selbstöffnung. Wenn ihr euch nicht mit Persönlichkeitsrecht auskennt, dann ist das in Ordnung so. Wir haben auf jeden Fall in der Folge auch schon mal darüber gesprochen, wie das ist mit Privatsphäre. Wir haben darüber gesprochen, wie das ist mit Medien und so weiter. Die Folge ist noch online, die könnt ihr gerne suchen, die findet ihr bestimmt. Und ansonsten möchte ich jetzt gerne...
Hört euch die letzten 3 Jahre Balbas an.
Ja, mach das. Ganz ehrlich, mach das. Ne? Ich bin hier niemandem was schuldig. So, das habe ich jetzt oft genug gesagt und ich möchte jetzt über Pipi Kaka reden. Toja,
ich möchte auch über Pipi Kaka reden. Nee, aber sowas Ähnliches. Kann direkt los. Ich muss jetzt schon lachen.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins, aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünen im Spargel, Estragonsoße, ich liebe Estragon, und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mich wie in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache,
so
weil
fancy,
ich bin immer noch in meiner
fancy
Küche.
Hausmannskost.
Ey, richtig geil. Da habe ich mich sehr gefreut über das Rezept.
Ist für mich so ein Premium-Alman-Salat einfach.
Ja,
wirklich,
ist es
also,
auch.
Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel
köstlich
in den Salat zu schmeißen. In Kombination, aber klingt mega lecker nach so einem Sommersalat.
Dieser grüne Spargel zusammen mit dem gerösteten Lachs, mir läuft schon wieder das Wasser zusammen im Mund. Das ist so lecker gewesen. Dein Gericht kann es nicht toppen. Kann es nicht.
Nee, kann es auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Diesmal hast du einfach gewonnen.
Ich hab gewonnen.
Ich versuch's erst gar nicht. Das klingt wirklich nach dem besten Rezept. ja, mit HelloFresh kriegt ihr wöchentlich, wenn ihr wollt, eine Kochbox nach Hause mit super einfachen Rezepten, die ihr ganz easy nachkochen könnt und die nicht lange dauern, die so etwa 30 Minuten im Schnitt brauchen. Es gibt aber auch welche, die nur 15 Minuten brauchen. Und das Tolle ist, es kommen alle Zutaten in genau der Portionen schon geliefert, die ihr auch braucht für das Gericht. Das heißt, ihr habt super wenig Abfälle. HelloFresh achtet darauf, auch den Müll gering zu halten, auch was Verpackung angeht. Und ihr könnt halt wirklich Sachen frisch kochen. Ihr habt ein mega abwechslungsreiches Menü mit über 40 Rezepten, aus denen ihr wöchentlich auswählen könnt. Oder ihr macht es so wie ich und lasst euch einfach überraschen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt. Da gibt es auch so Familienrezepte und es ist einfach nur geil.
Ich finde auch vor allem HelloFresh, also gerade mit Kindern geil, weil also ich tappe oft in diese Falle, dass man sagt, oh, was soll ich denn jetzt schon wieder kochen? Weißt du, man muss ja dauernd kochen, wenn man Kinder irgendwie hat. Ich meine, ich kann ja nicht immer ins Restaurant gehen und trotzdem will man aber Abwechslung zu Hause haben und da ist HelloFresh wirklich eine geile Alternative. Vor allem, wenn man vielleicht nicht so der heftigste Kochprofi ist. Also ich würde sagen, ich kann gut kochen, aber man hat halt so seine speziellen Küchen, die man kann und den Rest, da denkt man, ach, das mache ich nicht, so viel Aufwand. Und mit HelloFresh kann man auf jeden Fall in der Welt der Kulinarik viel dazulernen. Absolute Empfehlung.
Mit dem Code HFVIBERS, alles groß geschrieben, HFVIBERS, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's obendrauf und natürlich ist der Code für neue und auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Also, es ist so, wenn ich die Kinder morgens in die Kita gebracht habe, ja, dann passiert was in meinem Gehirn. Ich kann jetzt dir nicht genau sagen, was, aber wenn ich
Entspannung?
Quasi das, ja, es ist irgendwie so, es ist wie so ein Opiumschuss direkt in meinen Hypothalamus, auf jeden Fall mitten ins Gehirn rein. Also, ich hatte das zweite Kind in der Kita abgegeben, setze mich ins Auto, mach die Autotür zu und dann fängt das meistens an
Und dann fange ich meistens an zu singen. Das ist kein Scherz. Und während ich so ausparke quasi schon, fange ich an zu singen. Und nicht jetzt irgendwas, so was im Radio läuft, sondern es ist halt meistens entweder Paw Patrol oder Feuerwehrmann Sam.
Was? Nein.
Ja, also ganz laut. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Es entspannt mich einfach. Und zwar Feuerwehrmann Sam. Und ich singe es dann ungefähr so. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Also so ganz, 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 ganz laut. Es entspannt mich irgendwie. Mann, ich muss halt auch irgendwie Druck abbauen. Auf jeden Fall. Ich saß dann da und habe halt wieder mein Konzert gegeben. Und will dann gerade rausfahren, guck nach, mach Schulterblick nach links.
Und dann
sitzt neben mir im Auto mit runtergelassenem Fenster, eine Mutter am Steuer und guckt mich völlig schockiert an.
Oh Gott.
Ja, also wenn ihr irgendwie eine Frau singen hört, Feuerwehrmann Sam oder Paw Patrol, wie so eine Opernsängerin singe ich das dann, dann bin ich das wahrscheinlich. Ich brauche das dann in so einem Moment. Schön.
Allein die Vorstellung entspannt mein Gehirn enorm. Ich
tanze auch manchmal, wenn ich nach Hause komme.
Ja?
Ja, also gerade wenn die Wohnung wirklich leer ist und Schatzi auch irgendwo ist und ich komme nach Hause, Kita, ey, ich raste erstmal so komplett körperlich auch aus. Das ist so richtig so Freedom.
Aber ja, ich kann das
Mel Gibson, Freedom bei
ich
Highlander.
Ich habe auch das Gefühl, ab dem Moment, wo ich wieder in meinem Auto sitze, wir sind ja Umweltschützerinnen, deswegen fahren wir die Kinder mit dem Auto zur Kita. Nein.
Oh, du nicht, oder? Nächster Shitstorm incoming.
Ja, also ich habe es immer noch nicht
mein
geschafft,
Gott, ja,
mir ein Fahrrad zu besorgen. Aber sobald ich im Auto sitze und die Türe zumache, löst sich bei mir auch alles. Und das ist entweder was, wo ich dann Erleichterung verspüre oder wo ich dann auch mal heule oder so. Weil ich glaube, was viele Leute, die keine Kinder haben, gar nicht so richtig kennen, ist, wenn man extrem viel so Stress und Druck hat gerade und so weiter, muss man ja trotzdem irgendwie Mutter sein.
So. Ja, du kannst nicht alle Gefühle eins zu eins ans Kind weitergeben.
Absolut,
ne?
Gar nicht. Ja. Und so ein paar Sachen haben auch einfach keinen Raum. Und dieser Raum, der kommt dann erst ab dem Moment, wo du die Autotür zumachst. Und dann ja, einfach wirklich so, also ich habe echt die unterschiedlichsten Emotionen dann. Und ich möchte noch eine Sache sagen für alle, die sich damit voll identifizieren können, auch mit dieser Entspannung oder mit dieser guten Laune, die man auf einmal hat, wenn man sein Kind abgegeben hat. Ich habe letzte Woche was gelesen auf so einer sehr motivationssprüchlichen Instagram-Seite. Und da stand, Kinder haben ist nur anstrengend, wenn du dir Mühe gibst. Also, oder wenn man Kinder hat und es als anstrengend empfindet, bedeutet das, dass man sich besonders viel Mühe gibt. Ja, ich glaube, es gibt so Leute, die kommen aus gesunden Familien, die müssen gar nichts überdenken, wenn sie Kinder kriegen. Ich glaube, die machen das einfach so, wie ihre Eltern das gemacht haben, und das ist alles cool. Und für die ist es vielleicht nicht anstrengend. Aber für Leute, die, sage ich mal, aus nicht so stabilen Familienverhältnissen kommen und dann Kinder bekommen und sich dann aber vornehmen, halt, keine Ahnung, Break the Cycle und keine Ahnung was, Gentle Parenting von mir aus, und sonst
diese ganzen Begriffe.
Ja, aber weißt du, es halt anders machen wollen als ihre Eltern. Also für mich ist es 24/7 eine Anstrengung, weil ich alles immer reflektiere, was ich mache und immer überlege, wie ich irgendwie die bestmöglichste Mutter sein kann. Und ich mache das auch gerne und ich wusste auch, dass es so sein wird, wenn ich mal Kinder habe. So, deswegen habe ich das so mit einkalkuliert. Aber manchmal bekommt man ja auch vorgeworfen, dass man irgendwie immer darüber redet, dass es irgendwie anstrengend ist, auch Kinder zu haben. Und also gerade wir, die halt vor allem aufgrund der Privatsphäre unserer Kinder halt die schönen Sachen eher nicht erzählen, sondern nur auf uns fokussiert sind hier im Podcast auch. Finde ich, muss man das mal ab und zu sagen, was das eigentlich für ein Aufwand ist, wenn man Sachen besser machen will, als man sie selbst gelernt hat.
Ja, ich glaube, man wird halt einfach oft einfach von sich selbst überrascht, wenn man Kinder hat. Also ich glaube, vor allem, wenn die sehr klein sind oder wenn man noch schwanger ist oder einfach auch noch gar keine Kinder hat, dann stellt man sich das ja trotzdem irgendwie immer vor, wie es dann mal wird und wie ist es, wenn das Kind da ist? Wie ist es, wenn das Kind 3 ist? Wie ist es, wenn das Kind 8 ist? Man hat, glaube ich, oft schon so eine ungefähre Vorstellung davon, wie man das Kind dann da erzieht und wie die Verbindung sein wird und so. Und wenn dann das Kind so auf die Welt kommt oder halt einen Sprung macht oder ein neues Level, Entwicklungslevel hat, dann ist man, finde ich, manchmal, also man macht ja viel auch unterbewusst. Auch Erziehung, viele Reaktionen sind unterbewusst. Und ich finde, dass schon oft Situationen da sind, wo man sich denkt so, wollte ich wirklich jetzt so mich verhalten? Oder, ach, das hatte ich mir anders vorgestellt. Oder ich wollte doch eigentlich nie laut werden. Oder es gibt natürlich Dinge, die muss man unbedingt vermeiden oder wirklich verhindern, auch eigene Verhaltensweisen. Aber ich finde so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, bestes Beispiel ist, glaube ich, so Süßigkeiten. Sorry, dass das jetzt in so einen Muttertalk abdriftet, ich bin auch gleich fertig. Aber ich finde, das ist total krass, weil gerade vorm ersten Kind war ich so, also Schokolade und industrieller Zucker, das ist ja
forever.
Im ersten Jahr sowieso, also das geht ja gar nicht, das ist ja ganz, ganz schlecht und so. Und hey, wenn man das gerne so ich habe es ja durchgezogen so. Und wenn andere das auch länger durchziehen wollen, ist natürlich euer Bier, euer Zucker sozusagen. Aber ich habe schon gemerkt, so beim zweiten Kind war es dann so, ja, okay, dann friss halt einfach die Smarties. So, okay. Das andere Kind hat's auch, okay, dann halt du auch. Also ich finde, es ist halt auch so ein Prozess, wo man sich selber so kennenlernt und sich selber, ich finde, dass Kinder viel dazu beitragen, dass man sich selber weiterentwickelt und selber kennenlernt. Total abgefahren.
Ja, voll. Ich vermisse manchmal, ehrlich gesagt, die Zeit, wo ich noch so Illusionen hatte. Illusion.
Ach, Illusion, ja.
Von meiner Mutterschaft. Ich habe da letztens auch drüber nachgedacht. Ich denke tatsächlich öfter darüber auch nach, wie ich meine Mutterschaft gesehen habe, als ich schwanger war, weil ich mich da halt wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt habe. Also danach natürlich auch, aber in der Schwangerschaft das erste Mal so hardcore richtig. Und musste voll oft so schmunzeln, wenn ich so andere Kinder beobachtet habe und mir dachte, ja, das und das mache ich anders.
Das darf mein Kind nicht. Ja. Ja, ja.
Und ja, keine Ahnung.
Es ist fast also, eine Überheblichkeit, vieles, oder?
Also, ja, jetzt sagen wir ja ehrlich. Auf jeden Fall.
Vor allem, also, wenn man
sogar
schwanger ist.
Sogar jetzt noch mit dem ersten und zweiten Kind. Ich glaube, jetzt hätte ich sogar auch noch irgendeine Art von Überheblichkeit, was das zweite Kind angeht, weil ich einfach kein zweites Kind habe. So, ne?
Mhm.
Und man sich das ja dann immer vorstellt, wie man das macht. Und wenn die Realität dann hittet, und die hittet manchmal richtig hart.
Hart. Die hittet richtig hart. Ein Jahr lang hittet die euch richtig hart ins Gesicht.
Manchmal geht es einfach nur ums Überleben und dass alle überleben, alle was zu essen bekommen, alle irgendwie
alle angezogen sind.
Ja, das ist einfach so, ne? Allein das irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr Mütter seid, Väter oder einfach nur Eltern, und heute eure Kinder irgendwie den ganzen Tag durch den Tag gebracht habt, ohne dass irgendwelche schlimmen Vorkommnisse passiert sind, dann habt ihr alles richtig gemacht, so, ne? Man muss manchmal auch so ein bisschen seine Erwartungen da runterschrauben und das ist was, was ich auch noch lernen muss. Bin leider auch echt so, also wenn ich dann mal so, also, warte, wie sage ich das jetzt? Wenn ich mal so an meine Grenzen komme, was meine Mutterschaft angeht, und dann doch so reagiere.
Was täglich passiert.
In
kleinen und in großen Situationen, es ist einfach so.
Was tatsächlich phasenweise mal nicht passiert und dann bin ich immer so, oh mein Gott, was bedeutet das jetzt? Aber weil es gibt halt auch so Phasen, wo Kinder einfach die süßesten, flauschigsten Wesen auf der ganzen Welt sind und die einfach nur sagen, Mutter, was soll ich als nächstes tun? Aber sehr gerne erledige ich meine nächste Aufgabe.
Meine geliebte Mutter. Und am nächsten Tag wacht das Kind auf und es ist wie so bei den Gremlins, wenn es so Wasser auf den Kopf gekriegt hat.
Ach ja, die Phasen. Naja. Ich wollte nur sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es manchmal alles irgendwie anstrengend ist, es kann auch einfach ein gutes Zeichen sein und muss es aber nicht.
Das ist eine sehr, du solltest darüber nachdenken, Motivationsprogramm zu starten, Leila.
Voll. Bucht meinen Kurs. Ich bin jetzt Coach.
Love it.
Entweder alles ist kacke oder nicht.
So. Ich würde gerne noch über ein Vibe der Woche sprechen.
Das Vibe der Woche.
Und zwar bin ich über eine Frau gestolpert, über die Autorin Sarah Lisa Volm oder Volm. Ich bin nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Mit V, Volm. Hast du schon mal mit ihr hast du schon mal von ihr gehört?
Ich habe mit Klaus Lemke längere Zeit gearbeitet und Sarah Lisa Volm auch. Und ich glaube sogar, haben wir nicht sogar auch schon mal zusammengearbeitet? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
Du bist so Jet Set. Ich verstehe, wenn du das vergisst.
Das ist sehr viele Jahre her, meine ich nur damit.
Also Sarah-Lisa Vollm ist Autorin, Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin. Und die hat unter anderem jetzt ein Buch geschrieben, das da heißt Das ewige Ungenügend. Und ich habe ein Zitat nämlich erst von ihr gelesen und war daraufhin total gehuckt. Sie schreibt nämlich, ich will nicht mehr das Gefühl haben, bestimmten Normen genügen zu müssen. Trotzdem wäre ich gerne die schönste Frau der Welt. Und das fand ich irgendwie so erfrischend, weil, verstehe mich nicht falsch, ich finde das super wichtig, dass dass auch dank den sozialen Medien, muss man einfach so sagen, und dank vieler Accounts einfach ein normales Körperbild geschaffen wird. Und dass einfach alle Körperfarben, Formen, Typen gezeigt werden. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass trotzdem in vielen Frauen einfach ein tiefer Wunsch steckt, schön zu sein. Und auch wenn man natürlich hinterfragen muss, für wen willst du schön sein und warum willst du das und was tust du dafür, tut das dir gut, muss man, finde ich, trotzdem dieses Gefühl anerkennen oder diesem Wunsch eine Daseinsberechtigung geben. Und das fand ich irgendwie cool, dass sie das als Thema gemacht hat, weil ich glaube, dass generell Schönheit sehr komplex ist. Wie findest du das?
Ja, ich hab das Zitat auch gelesen und dachte auch so, ah ja, okay. da musste ich aber wieder an diese Folge von uns denken, wo wir genau das thematisiert haben, auch was auch so Schönheitseingriffe angeht und so, dass man da eben auch beide Emotionen haben kann. Und das ist ja auch so ein sensibles Thema bei uns im Podcast. Also nicht bei uns im Podcast.
Da dürfen wir
auch nicht
drüber sprechen, aber
unsere,
es ist widersprüchlich.
Es ist widersprüchlich und ich glaube, viele Menschen kommen damit nicht so gut klar, wenn Sachen widersprüchlich sind. Also gerade wenn Menschen in der Öffentlichkeit, die ja eigentlich, also ne, wir werden ja manchmal so als Vorzeigefeministinnen dargestellt, sind wir aber halt auch gar nicht und das ist, glaube ich, gar nicht unser Anspruch. Aber genau, da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, ich glaube,
aber nicht,
viele
dass
Menschen
es falsch
haben,
rüberkommt. Wir versuchen unseren Teil beizutragen. So, das ist, glaube ich, so auch das Ding. Also uns ist das ja wichtig, aber wir versuchen halt unseren Teil beizutragen. Perfekt sind wir ganz sicherlich nicht. Und ich mache sicherlich nicht alles, was ich tue und denke und sage, ist feministisch. Also ich denke halt nicht den ganzen, laufe nicht durch den ganzen Tag und denke mir so, was könnte ich jetzt nächstes machen, was feministisch ist? Also ist jede Aussage, jeder Inhalt, den ich mir reinziehe, ist das ein feministischer Akt gewesen? Nein, glaube nicht. Und dieser Widerspruch in der Schönheit, ich beschäftige mich da selber auch wahnsinnig viel mit und ich finde, das ist irgendwie auch so wichtig, da oft drüber zu sprechen, weil natürlich reden wir darüber, hey, du kannst sein, wie du willst, du kannst aussehen, wie du magst, aber es ist voll okay, wenn du dich 2 Stunden am Tag schminkst, weil du Bock drauf hast, so, weil du dich damit schöner fühlst. Das ist doch die absolute, hat doch eine absolute Berechtigung und ich habe halt manchmal das Gefühl, es gibt halt dann so, also gerade wenn man sich für so ein Thema stark macht, dass gerade die Personen dann angegriffen werden, wenn sie mal was machen, was vielleicht nicht ganz so dazu passt, weißt du? Also warum färbe ich mir die Haare weg, grauen Haare weg zum Beispiel? Soll ich nicht dazu stehen? Ich hab weiße Haare also nicht den ganzen Kopf, aber halt ein paar, auch paar viele, seit ich 27 bin oder so. Ich könnte ja auch einfach stehen lassen. Ich könnte auch stolz drauf sein. Ist doch mein Körper, ist noch meine Haare. So, bin ich, habe ich Angst vor dem Alter? Versperre ich mich dagegen? Ist es mir unangenehm? Will ich nicht alt aussehen? Was sind die Beweggründe, weißt du? Aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, das alles zu beantworten. Ich färbe mir die Scheiße einfach weg. Bums, fertig. Also es ist so, weil ich denke da gar nicht so tief drüber nach. Es ist einfach, ich habe da halt Bock drauf und ich fühl es halt einmal noch nicht. Ich habe so einen Beitrag gesehen von Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, die mit dem geilen Jennifer Aniston Hairlook, ihr erinnert euch, Friends, Urgestein. Und die hat, glaube ich, Haarpflege oder sowas auf den Markt gebracht und hält das so in die Kamera und man sieht, dass sie so einen ganz kleinen silbernen Haaransatz hat. Das wird überhaupt nicht thematisiert, sie hat das halt einfach. So, und dann gibt's halt so voll viele Kommentare darunter, die sich nur darum drehen und dann halt so, oh mein Gott, also alles auf Englisch natürlich, ich versuch's auf Deutsch zu übertragen, so, oh mein Gott, ja, das sieht schon gut aus, aber du solltest damit noch warten. Oder, ja, ist ja mutig von dir, aber also das steht dir nicht so gut. Also auf jeden Fall wird es halt so ganz krass kommentiert und ich denke mir halt so, das verurteile ich genauso, dass wenn sich schon jemand hinstellt und seine Haare halt macht, wie er Bock hat, dann geht es dich halt einen Scheißdreck an. Also das interessiert einfach nicht, ob du es cool oder nicht cool findest. Also ist ja, außer sie fragt. Ich finde, wenn man sich als Frau hinstellt und sagt, hey, findet ihr es schöner, wenn ich meine Haare färbe oder nicht, dann lädt man zur Beurteilung ein, aber ansonsten, ich check das gar nicht. Und genauso mache ich mir halt andersrum auch keine Gedanken.
Da gab es vor 2 Jahren auch mal während der Cannes-Filmfestspiele so eine kleine Liebeswelle eigentlich, was ich halt auch interessant fand, weil Andy McDowell mit komplett grauen Haaren zu den Filmfestspielen gekommen ist und daraufhin sehr, sehr viel Zuspruch bekommen hat. Und ich habe mir so ein bisschen dazu auch Kommentare angeschaut und so, weil ich das interessant fand, wie die Reaktionen dazu sind. Und ich meine, ich hoffe natürlich auch immer auf so eine generelle Veränderung der Sichtweise auf Optik von Frauen in der Gesellschaft und so weiter. Deswegen lese ich mir das immer durch und gucke so, wie so da die Stimmen sind. Und was ich voll interessant fand, war, dass voll viele Leute dann gesagt haben, diese Person kann das richtig tragen. Diese Person.
Eigentlich finde ich scheiße, aber ihr
jünger,
steht's.
Diese Person sieht jünger aus als andere 30-Jährige oder sonst irgendwas.
Toll.
Weißt du, wo ich mir so dachte, okay, also irgendwie fühlt sich das noch nicht so an, als ob sich da jetzt was ändert.
Das ist ein verpacktes Kompliment.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Koro. Und ich kann jetzt mal einen richtig, richtig guten Grund nennen, warum Koro gerade für Frühstücksfreaks, wie meine Familie das ist, sind, das Geiße ist. Und zwar haben wir hier ein kleines Erdbeerproblem zu Hause beim Frühstück. Also, wir essen immer Müsli morgens, also vor allem die Kinder, und wir essen am liebsten Müsli mit Beeren. Das Problem ist, dass in herkömmlichen Müsli-Anbietern oft, wenn es dann heißt, oh, hier sind ganz viele Beeren drin, dann sind so gefühlt 3 Beeren drin. Und um die wird natürlich dann gekämpft. Wer kriegt diese Beeren in seine Schale rein? Weswegen ich bei Koro einfach einen riesen Sack gefriergetrocknete Erdbeerscheiben gekauft habe. Und die verteile ich jetzt ganz gleichmäßig, exakt abgezählt, dass keiner einen Grund zum Streiten hat, in die Müsli-Schalen. Und das ist herrlich, weil man hat eine große Packung, man hat wenig Müll und man hat köstliche Erdbeerscheiben, die nicht nur übrigens im Müsli geil sind, sondern auch zum Beispiel einfach nur so zum Snacken, wie ich das mache vom Fernseher.
Ja, ich muss sagen, bei Koro kriegst du auch wirklich ein mega gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was Früchte, Trockenfrüchte, Snacks, Nüsse und Nussmuse angeht. Mhm. Und das ist natürlich nur möglich, dadurch, dass Koro diese Sachen in Großverpackungen verkauft und die so mit wenig Zwischenstopps vom Produzenten direkt weiter an den Endkonsumenten verkauft. Koro setzt total auf Transparenz dabei, also radikal transparente Preiskommunikation und ist immer auf der Suche nach individuelleren, nachhaltigeren und ungewöhnlichen Lösungen für ihre Produkte. Koro hat ein Sortiment inzwischen aus über 1200 Produkten.
Wahnsinn.
Und da findest du wirklich alles. Also ich habe da auch so meine Einmachgläser schon gekauft. Ich habe dort natürlich sehr viele Lebensmittel auch gekauft. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin die Person, die am meisten Mangostreifen abgenommen hat. Weil ich die wirklich, also ich kann so ein Kilo Mangostreifen, kann ich dir echt in ein paar Tagen, 3 Tagen würde ich sagen, kann ich das gut wegsnacken.
Oh, da gibt's auch richtig geile
getrocknete Mangos.
So Salat oder so Sesamöl oder Ahornsirup habe ich auch mal bestellt. Ist aber, ich weiß nicht, ob es das jetzt gerade gibt. Wenn ja, dann schlag sofort zu, sonst kaufe ich alles weg. Also haben super geile Verpackungsgrößen für Ahornsirup. Also einfach mal checken. Und natürlich gibt's mit uns wie immer auch ein kleines Gutzerle, wie man in Franken sagen würde. Und zwar in Form eines Rabattcodes.
Mit dem Code VIBERS, alles groß geschrieben, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Die Links und den Code findet ihr nochmal in unseren Shownotes. Er ist gültig bis zum 31.12.2024.
Werbung Ende.
Und noch dazu muss ich sagen, dass diese Person auch nicht wirklich aussieht, als ob sie noch nie irgendwas machen lassen hat oder so, ne? Sie sieht halt sehr natürlich aus, aber ich sehe auch sehr natürlich aus und ich habe auch schon was machen lassen. So, deswegen.
Und du bist ja eigentlich schon 64, sieht
und
man
ich
halt
bin
wirklich.
Eigentlich schon 64. Ja, aber weißt du,
sieht
keine
halt
Ahnung, das
aus.
Ist halt irgendwie so krass. Boah, ich weiß noch, da war mein Kind noch viel, viel jünger. Ich glaube erst so 2 oder so. Und dann war ich einmal abends weg und ich glaube, es war das erste Mal seit der Geburt meines Kindes oder so. Und ich habe Ines gesehen und wir haben irgendwie Fotos gemacht und Ines hat so ein Foto gepostet und ich habe so gesehen, wie die Leute da drunter geschrieben haben, so, boah, was ist denn mit Leila passiert? Oh mein Gott, wie alt sieht die denn aus inzwischen? Und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite erwartet man dann von mir, dass ich irgendwie mit meinen, ich habe ein Kind und stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, Augenring, dann dafür stehe, dass wir jetzt alle dazu stehen, oder was? Wenn da so Leute so solche Kommentare irgendwie posten. Also, keine Ahnung. Ich finde, niemand muss das aushalten. Ich finde aber auch, niemand muss irgendwas machen lassen. Ich finde trotzdem, dass man sich immer wieder hinterfragen kann, warum man welche Sachen irgendwie als normal empfindet oder als besonders schlimm. Und ich glaube, dass wenn alle so ein bisschen auf so Themen achten und auf so ein, sag ich mal, positiven Umgang damit, dass sich da sehr wohl was bewegen kann.
Ja, und es ist super sensibel. Es ist super sensibel.
Ja, voll.
Und guck mal, ich würde eigentlich von mir selber behaupten, dass ich sehr selbstbewusst bin, was so auch mein Äußeres angeht und ich gut mit mir klarkomme. Ich finde jetzt nicht alles schön an mir, muss ich aber auch nicht. Es gibt
ich
auch Sachen, die nicht geil. Ja, du, da, wir haben ja auch einen Vertrag, du musst alles schön an mir finden. Ich bezahle dich dafür, dass ich einmal in der Woche so einen Komplimentsbrief bekomme. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die finde ich nicht so geil, aber ich akzeptiere die und die sind halt da und es ist auch okay so. Und ich merke aber natürlich auch selber, dass wenn ich mir Bilder zum Beispiel anschaue, gutes Beispiel, ich habe ein Video neulich ausgegraben vor 2 Jahren und ich war so sabbernd über meinem eigenen Video gesessen und dachte mir so, boah, krass, du siehst irgendwie so schön puffy aus und alles ist so prall und deine Haare sind so voll und alles sieht so geil aus. Und ich merke natürlich dann selber auch, dass ich meine, ich bin jetzt 32, 33. Ich glaube, es fängt halt jetzt einfach langsam an, dass man halt einfach merkt, der Körper entwickelt sich weiter in eine Richtung, die ja nicht jünger wird, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt das erste Mal so auch merke, okay, das macht schon was mit einem und es benötigt ganz viel Selbstvertrauen und, wie soll man sagen, Güte zum eigenen Körper, um das quasi, um da entgegenzuwirken.
Mhm.
Um nicht zu streng zu sein mit sich selber. Ich glaube, und ich kann das einfach verstehen, wenn man dann vorm Spiegel steht und sich denkt, okay, ich habe aber keinen Bock auf Augenringe. Ich finde das einfach scheiße. Mhm. Ich hasse das.
Also ich habe übrigens nichts an meinen Augenringen machen lassen, außer dass mein Kind mich jetzt ab und zu ausschlafen lässt, aber an anderen Stellen in meinem Gesicht. Das wollte ich nur nochmal sagen. Falls Leute jetzt wieder Fotos von mir sehen und sich denken, boah, das hat aber nicht gut funktioniert.
Hä, was hat die denn gemacht?
Was ich auch noch sagen möchte, weil ich habe zum Beispiel auch Stellen an meinem Körper, die haben absolut abgebaut nach der Schwangerschaft, nach der Geburt und so weiter.
Ja.
Und die ich aber absolut gar nicht schlimm finde, zu denen ich einen super eine Body Positivity Einstellung habe oder so. Beispiel meine Brüste, ne? Ich habe wirklich, also die Hälfte meiner Brüste ist einfach weg. Da ist fast nichts mehr an Gewebe drin. Das ist einfach nur noch so Haut, die auch in der Schwangerschaft gerissen ist. Das heißt, ich habe auch wirklich so, ne, wenn ich auf der Seite liege, hängt da so ein Hautlappen, der einfach so, der liegt dann da einfach so.
Ja, das kenne ich schon seit ich 20 bin.
Ja,
sprich
okay.
Ruhig weiter.
Gut.
Das kenne ich auch ohne Kinder.
Aber bei mir war es vorher nicht so. Und man könnte meinen, auch dadurch, dass meine Brüste ja immer Thema waren für alle Menschen und ich ja auch teilweise irgendwie Geld damit verdient habe.
Das stelle ich mir hart vor.
Schöne Brüste
zu haben. Das stelle ich mir krass vor.
Dass das irgendwie mich belasten könnte oder so.
Ja.
Und da ist es sowas, da kann ich dir sagen, absolut gar nicht. Also ich liebe meine 2 Hautlappen. Ich bin so froh, nicht mehr diese krassen Brüste zu haben. Ich habe mega darunter gelitten, auch körperlich. Und bin einfach, also das embrace ich so richtig, ne?
Mhm.
Und wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, das wäre ja alles gar nicht so schlimm, dann ziehe ich immer so an meiner Haut, dass die so nach vorne kommt. Und dann drehe ich die Haut so, dass man so sieht, guck so, weißt du?
Oh, das ist ja so cool, was du kannst.
Ja, ne? Und dann, und manchmal mache ich so kleine Gesichter mit meinen Hautfalten, die dann so entstehen.
Hey, kennst du das bei diesen nicht Stars of Germany, wie heißt denn das, wo man so Tricks machen kann, da gibt, wenn dann so Leute kommen und so crazy Sachen machen auf RTL.
So diese Talentshow, oder?
Ja, Supertalent. Deutschland Supertalent. Genau, da habe ich auch mal einen Mann gesehen, der konnte seine Haut, der so über seine Arme drüber stülpen und so. Vielleicht kannst du das auch mit deinen Brüsten machen.
Ja, wahrscheinlich kann so ich so meine Kopf Faust stülpen. Nehmen. Ich kann meine Faust wahrscheinlich so nehmen und dann die Haut so außerhalb von der Faust.
Ja, das meine ich.
Weißt
ich melde dich mal an.
Wie so eine
Vielleicht
Vorhaut.
Haben wir jetzt das Format.
Ja, und da ist es, das ist so eine Stelle, weißt du, da kann ich mich auch nach vorne stellen und sagen, ey, Body Positivity, geil, ich liebe meine Brüste. Ich, keine Ahnung, wurde immer für geile, straffe, große Brüste gefeiert und jetzt habe ich nur noch die Hälfte und die sind faltig und rissig und keine Ahnung und ich liebe sie. Aber es gibt halt genauso andere Stellen an meinem Körper, die ich wahrscheinlich nie so krass embracen werde und ich, für die ich auch immer schon so einen kritischen Blick hatte oder so. Und auch diese Gleichzeitigkeit ist irgendwie ganz normal. Und nur weil man irgendwie für eine Sache die Stimme ergreifen kann oder so und anderen Leuten Zuspruch geben kann, was ich ja auch damals irgendwie, ne, also mir schreiben immer noch super viele Frauen, auch die große Brüste haben, wie ich denen irgendwie das erste Mal so Selbstbewusstsein gegeben habe, dadurch, dass ich mich dahingestellt habe und gesagt habe, ja, keine Ahnung, ich sehe halt so aus und das ist cool.
Mhm. Auch mir, das habe ich ja schon mal erzählt. Also für mich war das ja auch zu dem Zeitpunkt, also bevor ich dich das erste Mal nackt gesehen habe, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nie gesprochen, aber halt die Fotos von Oliver Rath hatte ich damals gesehen. Ich hatte ja ungefähr, weiß ich nicht, ob wir so ungefähr gleich große Brüste hatten, auf jeden Fall auch ungefähr. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt echt ein schwieriges Thema, weil ich fand meine Brüste schon okay, aber wenn ich nackte Frauen gesehen habe, egal wo, dann waren die halt immer sehr schlank und die hatten ganz kleine, ganz straffe, runde Brüste, also Apfelbrüste. Und das war für mich einfach klar, dass nur diese Frauen sich halt nackt ausziehen sollten und nur diese Frauen sind halt irgendwie sexy und geil und ich stech da halt so ein bisschen raus. Versteh mich nicht falsch, ich fand mich nicht irgendwie unattraktiv, aber du musst dir vorstellen, ich fand mich eher so, ich war so eher wie ein Fetisch, habe ich mich gefühlt.
Ja, voll, das kann ich so nachvollziehen und ich wusste, dass du das jetzt sagst, weil es ist einfach so, man schämt sich fast
Leute,
ein bisschen dazu.
Leute, die sowas anderes mögen.
Man schämt sich fast ein bisschen dafür, große Brüste zu haben, weil die so übersexualisiert werden, dass du die ganze Zeit denkst, du hast hier was und wenn Leute sehen, dass du das hast, dann verurteilen die dich für deine Sexualität. Dabei hat das teilweise gar nichts mit deiner Sexualität zu tun. So, das ist so crazy einfach, was da abgeht. Und vor allem ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen Körperform kannst du die Brüste nicht mehr verstecken. Da kannst du einen Hoodie anziehen, da kannst du alles. Wenn die Brüste, also keine Ahnung, bei mir war das halt immer so, ne? Wenn die Brüste so hart nach vorne stehen auch und die so riesig sind und so prall und keine Ahnung was, du kannst nichts machen, dass die weg sind. Du siehst immer
Man sieht immer aus wie ein Zelt auch.
Ja, und du siehst halt immer aus wie ein Pornstar. Und das ist, glaube ich, so das, was die Leute halt auch immer so in dir sehen dann in dem Moment. Egal, ob du die Straße langläufst oder bei der Arbeit bist oder keine Ahnung.
Es wird doch oft angesprochen.
Voll.
Tatsächlich. Das muss ich auch echt sagen. Es gibt ja jemanden, ehemaligen Arbeitskollegen, auf den bin ich bis heute sauer, weil das ist, auch wenn wir jetzt mittlerweile gut verstehen, aber das ist wirklich in mir drin hängen geblieben. Wir standen irgendwann mal draußen beim Rauchen im Büro und ich muss mal was dazu sagen, ich hatte nie irgendwie jetzt, ich bin nie mit einem Bikini ins Büro oder so, ne? Ich hatte halt normale Klamotten an, was man halt so anhat.
Auch
aber
wenn
jetzt
du dich
nicht
dafür rechtfertigen musst, natürlich.
Nee,
aber
ich will es nur erklären. Ja. Also ich bin jetzt nicht in Unterwäsche ins Büro gegangen, obviously, sondern ich hatte halt irgendwie Shirts an. So. Und also einfach aus dem Grund auch, weil ich gar keinen Bock hatte, dass mir Leute die ganze Zeit in den Ausschnitt gucken. Das hat ja schon gereicht, dass sie hingucken und auf Stoff gucken. Also es war mir schon genug. Und der hatte dann beim Rauchen irgendwie zu einer dritten Person auch noch, die mit uns im Kreis stand, gesagt, aber Toya mit ihren Riesentitten könnte das ja auch machen. Irgendwie sowas. Und hat so auf mich gedeutet. Ich stand so wie so ein Stück Vieh. Stand ich quasi so. Und weißt du, die haben halt dann beide gelacht. Und ich habe halt dann so mitgelacht. Und eigentlich habe ich mir in dieser Situation, habe ich mich so ekelhaft gefühlt. Ich dachte so, Alter, ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe halt gelacht und dann, ja, heute würde ich wahrscheinlich anders reagieren, aber ich glaube, dass es vielen anderen Frauen so gleich geht, dass man so dann einfach so mitlacht aus, ich denke, ja, hoffentlich hört das gleich auf und man will ja dann auch nicht so ein Fass aufmachen und dann nicht noch mehr darüber reden, weißt du?
Ja, und das Ding ist ja auch, irgendwann übernimmst du das auch so für deine Persönlichkeit, weil die ganze Zeit Menschen darüber reden und es ist fast so, als ob die Leute irgendwie so sich auf die Zunge beißen müssen, damit sie nichts über deine Brüste sagen, die ja immer da sind, so gefühlt. Ja. Und irgendwann nimmst du das denen vorweg, weißt du? Irgendwann sagst du es selbst, weil du siehst, dass sie es gerade denken und dann sagst du es selbst. Und irgendwann wird das so deine Persönlichkeit und es nervt mich auch total. Und ich verstehe es aber total, psychologisch verstehe ich das natürlich total, ne? Und das ist wie Menschen, die halt irgendwie, keine Ahnung, jemand, der nur ein Bein hat und dann die ganze Zeit Witze darüber macht, dass er nur ein Bein hat oder so. Mhm. Ich verstehe das, dass man das den Leuten vorwegnehmen will.
Teil deiner Identität.
Damit man halt eben auch nicht mehr so sich so als Opfer fühlt von den Sachen, die andere Menschen sagen über einen. Weißt du?
Mhm. Ja, voll. Ich hatte auch eine Arbeitskollegin, das fällt mir gerade erst ein. Ey, das hat mir auch so, da würde ich auch heutzutage reingrätschen, wenn ich sowas nochmal hören würde in der Gruppe, vor allem vor anderen Leuten. Die hatte einen ziemlich großen Hintern und die wurde dafür auch oft, also der wurde oft kommentiert im Büro. Jetzt für die Männer, die das gemacht haben, für die war das, glaube ich, nach eigener Ansicht nicht despektierlich, weil sie es eher auch, weil sie da auch Komplimente dann gegeben haben, aber es war ja scheißegal in der Situation. Sie haben ihren Arsch halt kommentiert. Und ich habe mich irgendwann mal später mit ihr dann darüber unterhalten und die meinte auch, dass das für sie so schlimm war und sie aber nie was gesagt hat. Sie hat halt immer nur so dann gelacht oder halt so haha. Die haben dann auch immer gesagt, ah, jetzt kommt, ich sag jetzt ihren Namen nicht, aber halt so, ich sag jetzt, nennt sie so Marie, ah, da kommt wieder Marie Kardashian. Weißt du, halt so. Und oder da kannst du auch ein Glas abstellen. Also es waren halt immer solche Kommentare. Wie reagiert man in so einer Situation?
Ja, das ist eine gute Frage.
Was würdest du sagen?
Ich weiß natürlich, wo du gearbeitet hast. Deswegen finde ich das nochmal ein bisschen nochmal schwieriger tatsächlich, weil du in einer sehr männerdominierten Branche gearbeitet hast, wo man
waren
sich
beide
als
Fälle nicht in derselben beim selben Arbeitgeber.
Ah.
Beide Fälle nicht gleichzeitig beim selben Arbeitgeber. Ich habe ja schon bei mehreren Sachen gearbeitet. Aber das, was du meinst, da ist einer der Fälle auf jeden Fall passiert. Ja,
also weil da würde es mich nicht wundern.
Was würdest du in so einer Situation machen?
Also ich glaube, der beste Umgang wäre zu fragen, wie meinst du das denn jetzt?
Ja, Gegenfrage, immer super.
Gegenfrage, ja. Wer fragt, ist immer in der Führung.
Finde ich gut.
So, ne? Deswegen, wie meinst du das denn jetzt? Aha, okay. Ja. Und dann aber halt nicht darauf reagieren eigentlich, weil im Endeffekt.
Oder man sagt
Leute
dann so,
machen
ach so,
Kommentare.
Ja, unangenehm. Das war jetzt ja unangenehm für dich.
Ja, oder sowas, genau. Aber da brauchst du schon echt auch sehr, sehr viel Mut. Ich finde, es braucht schon sehr viel Mut, um überhaupt was zu fragen oder überhaupt darauf irgendwie zu, so sage ich mal, kritisch zu reagieren, weil im Endeffekt heißt das, du gibst jemandem ein schlechtes Gefühl. Du bist wahrscheinlich eine Frau, die sozialisiert wurde, immer allen Menschen um sich rum ein gutes Gefühl zu geben und dann musst du dagegen ankämpfen und das machen und es ist super schwer. Also, wenn ich das jetzt sage, heißt das nicht, dass ich das immer mache. Aber das ist wahrscheinlich der beste Weg, einfach eine Frage zu stellen und dann die Leute so auflaufen zu lassen. Aber klar hat das Konsequenzen für die Stimmung und du gehst da jeden Tag zur Arbeit hin. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn ich jeden Tag ins gleiche Büro gehe, dann auf so Konflikte irgendwie, also oder Konflikte entstehen zu lassen oder einfach nur Menschen mir nicht mehr so wohlgewollt entgegen treten zu lassen. Weil,
und man wird
also gerade
gleich als
wenn du halt irgendwo
abgestempelt.
Arbeitest, wo du, ja, und gerade wenn du irgendwo arbeitest, wo vor allem Männer arbeiten und du eh schon das Gefühl hast, dass du dreimal die Leistung erbringen musst, um überhaupt da irgendwo hinzukommen, wo Männer irgendwie mit einem Schnipser gefühlt hinkommen. Manchmal fühlt sich das einfach so an. Und manchmal ist es auch faktisch belegt, dass es so ist. Je nachdem, wo ihr arbeitet. Aber gerade da, ne? Kann ich mir eher vorstellen, dass Frauen da eher mitlachen und dann am besten noch über eine andere Arbeitskollegin herziehen, um einfach dort zu gefallen und gut anzukommen und sich da Vorteile zu sichern. Und das heißt nicht immer, dass die Personen schlechte Menschen sind, auch wenn es halt absolut kacke ist, sowas zu machen. Sondern manchmal ist es halt auch so der eigene Überlebenswille. und das ist halt schwierig. Aber deswegen reden wir ja so oft darüber, dass wir irgendwelche Strukturen halt aufbrechen müssen und dass es gar nicht immer so dieses individuelle Versagen ist.
Ja, ich glaube, dass es super schwer ist, sich dagegen aufzubäumen. Es klingt in dem Podcast immer so, ja, und dann kannst du ja eine Gegenfrage stellen, ja, und dann gehst du eben zu deinem Chef und erzählst das mal und so, und dann wird er fertig gemacht und nichtsdestotrotz, ich weiß, dass ich mal vor ein paar Monaten oder Wochen mal auf Instagram sowas nachgefragt hatte.
da hatte ich die Frage an Frauen weitergeleitet, was ihnen am Arbeitsplatz passiert ist, also sexistische Aussagen, Übergriffe und so. Und da ich habe gefragt, was die Erfolgsstory war, so rum, weil ich wollte quasi andere Frauen motivieren, dass es
ging's ja nicht eben, auch um Gehaltserhöhung?
Ja, ging um Gehaltserhöhungen, aber auch um unfaire Behandlung am Arbeitsplatz.
Okay.
Und ich wollte die Erfolgsstories hören, weil ich glaube, dass natürlich ist es oft ein bisschen deprimierend, wenn immer alle erzählen, ja, und dann habe ich das auch erlebt und ja, und dann hat der zu mir das gesagt und jetzt bin ich ganz fertig und dann wurde ich gekündigt und so. Das ist natürlich wichtig, auf diese Missstände hinzuweisen, aber ich glaube, es gibt einfach auch viel Kraft und Mut, wenn man mal solche Erfolgsstories hört von Frauen, die sich dann irgendwie da wehren konnten. Und ich hatte da einige Geschichten gehört, dass Frauen dann zu ihren Vorgesetzten gegangen sind. Es ist generell, glaube ich, immer gut, erstmal eine Kollegin zu Rate zu ziehen oder einen Kollegen, dem man vertraut, und sich dann zu beraten. Und einige sind zu ihren Vorgesetzten gegangen. Und ich weiß, dass es einige Abmahnungen gehagelt hat und auch, ich habe von Versetzungen gelesen. Also es ist so rein gesetzlich, arbeitsrechtlich, dass wenn du am Arbeitsplatz belästigt wirst oder wenn Sexismus am Arbeitsplatz herrscht, das ist arbeitsrechtlich ein Problem für die Person, die das macht. Also man kann sich da theoretisch wehren. Da kommen wir jetzt halt zu diesem Problem, wenn man in einer Männerdomäne zum Beispiel ist. Und du einen Chef hast, der halt vielleicht der Chauvi himself ist, dann ist es vielleicht generell der falsche Arbeitsplatz. Es ist schlecht, das auszuhalten, aber ich finde schon, dass man sich das trauen kann.
Ich habe noch eine Alternative. Wenn ihr keine Lust habt, die Situation zu lösen, dann verursacht einfach noch mehr Chaos, indem ihr zum Beispiel dann zu eurem Arbeitskollegen hingeht, der euch auf die Nerven gegangen ist und sagt einfach so, ey, nur, dass du es weißt, also ich bin dafür, dass du bleibst. Und dann geht ihr einfach.
Was, ich bin dafür?
Ich bin dafür, dass du bleibst.
Ach so. Glaubst du, der versteht das dann?
Ja, oder so irgendwas, weißt du, so von wegen, ja, keine Ahnung. Ich will nur sagen, ne, egal was die anderen sagen, ich habe mich da für dich eingesetzt. Also ich finde das unnötig. Und dann gehst du einfach, wenn er dich darauf anspricht, dann sagst du einfach so, ah ja, nee, eigentlich hast du eigentlich auch gesagt, dass du nicht darüber reden wirst oder so. Einfach nur so komplett Chaos.
Ich wäre so maximal verwirrt auf jeden Fall. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, was du von mir willst.
Ja, das wäre einfach so geil. Ich habe,
ja. Ja, es ist schwierig. Ich würde auf jeden Fall jetzt, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Das ist auch immer, ich finde es generell schwierig, immer im Nachhinein zu sagen, ja, da muss er das und das machen, weil man ist ja schon schlauer. Man hat ja die Einsicht schon. Deswegen kann man im Nachhinein da schlecht drüber reden. Aber ich merke, dass ich auch im Alltag, wenn mir so Sachen passieren oder so Kommentare auf der Straße passieren und so, dass ich mittlerweile schon anders reagiere. Oder dass ich auch Kolleginnen anders zur Seite springe. Ganz krass merke ich die Weiterentwicklung, wenn Männer über Frauen sprechen und ich bin dabei und es kommen komische Kommentare, dann sage ich immer was.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, es gibt keinen männlichen Freund von mir, der nicht gesagt hat, dass er das Gefühl hat, er muss immer aufpassen, was er sagt. Ich habe echt, manchmal rufen mich irgendwie Freunde an und erzählen mir irgendeine Story, wo sie echt auch nicht gut behandelt wurden und rechtfertigen sich aber gleichzeitig schon damit, dass sie erklären, was sie schon alles richtig gemacht haben in der Situation und so, damit ich überhaupt nicht anfange zu sagen, ja, aber hast du mal überlegt, dass es vielleicht so und so war? Und es tut mir natürlich auch leid, aber aber ich finde es auch total wichtig, dass man jetzt irgendwie die nächsten Jahre einen super übersensiblen Umgang mit solchen Themen hat, um dann hoffentlich irgendwann
in 100 Jahren sind wir eventuell gleichberechtigt.
Eine andere Selbstverständlichkeit zu erreichen. So wie es halt selbstverständlich war, sich dumme Kommentare anzuhören am Arbeitsplatz, dass es halt irgendwann selbstverständlich ist, dass nicht passieren darf.
Ich hoffe, ich erlebe das noch. Das ist ja so geil. Ich meine, ich finde echt, es bewegt sich ja ganz viel und ich finde es ganz toll, dass es da eine Weiterentwicklung gibt, um mal was Positives zu sagen.
Absolut.
Ihr dürft jetzt eure ganzen Hasskommentare, könnt ihr diese Woche das mal nicht bei Weibers machen, sondern bei mir abladen. Ich lade euch herzlich, lasst mal Layla diese Woche in Ruhe. Ihr könnt eure Kommentare bei mir einfach abladen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich gebe euch quasi so einen Parkplatz. So ein Toya-Girl-Parkplatz für Scheißkommentare. Die können dir wie so hinkacken, wie so ein ganz unerzogener Hund. Dürft ihr einfach mal machen. Ich mach das dann weg. Ich nehme meine kleinen schwarzen Tütchen und mach das dann weg.
Toya, verknote du bist bescheuert. Die. Ey, ganz ehrlich, ihr wisst gar nicht, wie Toya mir die Woche auch geholfen hat, wie oft wir telefoniert haben und wie oft wir verschiedene Lösungswege durchgegangen sind, bis wir immer wieder darauf kamen, dass wir eigentlich schon das machen, was wir machen können gerade. Und dafür möchte ich einfach auch nochmal Danke sagen, weil ich hatte irgendwann auch so ein, es ist so krass, was das psychologisch auch mit dir macht, wenn du dir die ganze Zeit so einen Mist reinziehst.
Man fällt
leider
in so
auch
ein Rabbit Hole, ne?
Ja, man fällt in so ein Rabbit Hole und ich weiß noch, als du mir so die erste Sprachnotiz geschickt hast, nachdem das so aufkam, hatte ich sofort so einen Moment so, oh mein Gott, was ist, wenn sie jetzt auch irgendwie, was ist, wenn sie jetzt Teil des Mobs
wird? Hast du sie noch nicht angehört
so?
Hast?
Ja, ich habe sie noch nicht angehört, ich habe nur gesehen, du hast mir eine Sprachnotiz geschickt und ich meine, das machen wir öfter, also ist jetzt nichts Neues oder so.
Ja.
Das ist jetzt kein Alarmzeichen oder so. Aber für einen kurzen Moment dachte ich so, was ist, wenn du jetzt sagst, so, boah, Leila, jetzt muss ich mir auch die Scheiße geben, weil du irgendwie das und das entschieden hast und keine Ahnung. Und deswegen wollte ich einfach nur nochmal sagen, ey, danke für deinen Support und für dein Ohr und für deine Geduld und dass du, und sorry, dass du halt dir auch blöde Nachrichten durchlesen musstest und auch kritisiert wurdest für Dinge, die du einfach in meinen Augen auch absolut nicht falsch gemacht hast.
Dankeschön, Dankeschön. Ich küsse alle Augen von euch. Nur nicht die Augen, die falsche Sachen behauptet haben. Die Augen, die lasse ich dieses Mal aus, kann ich euch aber sagen. Euch schicke ich die ganzen zugeknoteten Scheißhaufen, die auf meinem Parkplatz waren. Ja, so, jetzt geht's in eine neue Woche, Leila. Es ist, ich hoffe, es ist richtig schön warm die ganze Woche. Ich brauche das gerade, wir alle brauchen das. Und dann würde ich sagen, hey, warte mal ganz kurz. Nächste Woche ist schon Weiberstour. Holy fuck.
Ganz ehrlich, wenn die Folge raus... Ah ja, stimmt, nee. Warte, ich springe die ganze Zeit. Nee, aber ja, nächste Woche ist Weiberstour.
Nee, diese Woche sind wir in Hamburg. Wir sind doch am Samstag in Hamburg.
Am Samstag sind wir in Hamburg, genau. Und
heute in
Montag
einer Woche
in Berlin. Ja.
Alter, ich habe keine Klamotten, ich habe nichts, ich ziehe einfach, oh Gott.
Ich kann nicht was mit.
Vielleicht ziehe ich dieses silberne Kleid an, das wäre richtig geil.
Oh mein Gott, ey, ganz ehrlich, also ich würde es so gerne anziehen, aber ich glaube, ich kriege da einfach gar keine Luft drin.
Ich möchte, dass du das anziehst. Ich finde, ich war ja so nett zu dir diese Woche, ich finde, es wäre meine Belohnung, dass du dieses silberne Kleid anziehst.
Du weißt, zumindest für eine Stunde. Zelt auftreten, ne?
Ah ja, das ist voll heiß da drin, ne?
Das wird echt schon krass. Ja, kommt bitte im Bikini, also wenn ihr zur Tour kommt, weil ich glaube, beide Locations sind echt. Ihr
dürft nur in Muniek-Bikinis kommen oder in Batz-Unterwäsche, sonst nicht.
Nee, okay. Quatsch.
Alle sind willkommen. Freuen uns auf euch.
Aber ich werde das auf jeden Fall nochmal anziehen, das Silberne. Ich habe es behalten.
Cool. Es gibt noch Tickets, bitte kommt. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Wir schwitzen uns da zusammen den Arsch ab. Wunderbar, ich freue mich. Diese Woche Hamburg. Wo ist das nochmal?
Schreinerhalle,
nee.
Schanzenzelt. Ja.
Schreinerhalle.
Mantoya, der Ort, wo wir das erste Mal zusammengearbeitet haben.
Ach da, geil, das ist richtig schön zeltig da drin. Mhm. Geil, fühlt sich an wie Campingurlaub. Ich freue mich auf nächste Woche und dann, dann nehmen wir Podcast auf und machen eine Live-Show.
Ja, geil, ne?
Heftige Scheiße. Okay, ich freue mich. Nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Free Britney now! Britney, bitch.
Kopf kahl rasieren, mit Madonna knutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye.
Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
Strong Britney.
Yeah, I remember first, can we?